Ihr spürt vielleicht, dass die Übungen, die wir miteinander machen, zum Teil intensiv sind und sehr tief in den Kontakt mit dir selbst führen. In den somatischen Praktiken, die von den Traditionen, von der buddhistischen Tradition, ihre Wurzel, also ihre Hauptwurzel im Vajrayana und dann im Mahamudra haben, also in sehr tiefen indischen und tibetisch-buddhistischen Methoden und Wegen, ist so dieses, irgendwo können wir uns da nicht mehr ausweichen. Und das hat zwar die Herausforderung der Intensität, aber das hat den Effekt oder das hat die Chance für uns Menschen der modernen Welt, dass wir nicht so, aus meiner Sicht, nicht so endlos viel sitzen, 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 sitzen müssen. Deshalb, möglicherweise seid ihr überrascht, erstaunt über die Intensität oder kann ja auch noch weiter, wir sind ja mitten darin. Andererseits vielleicht auch erfreut, dass wir nicht so viele Stunden sitzen, also nicht 6 Stunden sitzen wie im Zen oder 8. Oder Christopher Titus, ist ein großer Mindfulness-Lehrer, ich war bei ihm auch, ich fand ihn cool. Meine Frau war viel bei ihm in Indien, auch große Retreats, und er hat dann 60 Minuten war die Session. Und dann ein bisschen gehen, 60 Minuten, und dann ein bisschen gehen, 60 Minuten. Und dann Inquiry in der Gruppe. Wo bist du? Wer bist du? Was fühlst du? So, und knackig. Ja, also heftig. Aber er ist brillant, er ist ein ganz, ganz integrer Meister, der das lebt, was er lehrt. Was dann geschehen kann, ist unter anderem, ein Aspekt mag ich mal rausgreifen, was auch im Raum ist immer wieder, was ihr kennt vom Praktischen ist, wir kommen oft in Kontakt mit einer großen Erschöpfung. Irgendwer schläft immer einmal, ja, also das ist nichts Schlimmes dran. Gleichzeitig kriegst du natürlich mehr mit, wenn du wach bist. Und deshalb mag ich ein bisschen was zur Erschöpfung sagen, was wir im Grunde in allen Retreats kenne ich das Thema Erschöpfung. Also es gibt eine Erschöpfung, wo du einfach mehr Schlaf brauchst oder zu viel arbeitest. Und das dir ans Herz gelegt, dass du gut für dich sorgst, auch hier. Und es gibt eine andere Erschöpfung, und deshalb benenne ich das hier, die ist mit Schlafen nicht zufrieden. Es gibt eine Erschöpfung, die ist des Schlafens müde. Und die sehnt sich danach, uns in unserer tiefen Wahrheit und unserer leuchtenden wahren Wesensnatur zu erfahren. Und nur dort kann sich unsere Persönlichkeit erholen, weil wir spüren, dass wir das eigentlich sind oder dass unsere Persönlichkeit daraus geboren ist. Also wir haben eine Sehnsucht nach unserem inneren Ursprung. Das heißt nicht, dass wir nicht auch Persönlichkeit sind, wir sind es auch, aber das ist eher die oberflächliche Erscheinungsform als Menschen. Und es ist eine tief spirituelle Lehre, was ich gerade sage, die findet ihr im Buddhismus und in der christlichen Mystik und bei den Sufis und im Grunde in den tiefen Praktiken, auch in der transpersonalen Psychologie. Tiefe Erkenntnis, eigentlich die super, super, super gute Botschaft, dass du mehr bist, als du denkst. Und dahin geht die Erholung. Und eine Erschöpfung, eine noch weitere Erschöpfung ist, ich habe an der Uni mich habilitiert über Bewusstseinsforschung vor Jahren, John Gebser und Ken Wilber und diese Sachen, bringe ich jetzt nicht hier hin, nur was ich daraus gelernt habe, ist, dass unsere derzeitige dominierende Bewusstseinsstruktur, in der wir unsere Weltsicht und selbst unser Agieren formen, global, dass die am Ausklingen ist und dadurch erschöpft. Die Struktur ist erschöpft. Deshalb haben so viele Menschen eine Müdigkeit, diese Systeme noch weiter zu bedienen. Auch wenn wir im Einzelnen vielleicht was Sinnvolles tun, aber wir fühlen, dieses so weiter, so weiter, so weiter, so weiter, so weiter, macht keinen Sinn mehr, die Struktur ist erschöpft. Es braucht eine vollkommen neue Weltsicht von uns Menschen, und zwar kollektiv. Und da arbeiten hier Karl und Helga auch dran. Und da gibt es einen Punkt, wo ich mit Karl einer Meinung bin, auch wenn wir sonst vielleicht sehr verschieden die Welt sehen, aber an einem Punkt, so dieses, dass wir aus diesem viele anstrengende Ichs zu einem neuen Wir-Bewusstsein kommen müssen, das halten wir beide für wichtig. Und deshalb ist das ein wertvoller Ort hier. Also das fällt so ein bisschen zum Thema Erschöpfung und geht einfach relaxed damit um. Eine praktische Hilfe kann manchmal sein, wenn du spürst, okay, du willst wach bleiben, lass deinen Atem tiefer und weiter sein, sodass du ein bisschen mehr Energie kriegst und nicht sofort einschläfst, wenn es relaxt. Und wenn du mal einschläfst, ist auch okay. Gut. Heute früh, also das war so Präludium, ja, jetzt kommt die Fuge oder das Eigentliche. Was ich heute früh kurz euch skizzieren möchte, ist ein Zugang zum Herzen. Vom Herzen, das nicht schläft, habe ich ja drüber geschrieben und viele von euch angesprochen. Und ich näher mich dem mal ganzheitlich und dann gehe ich in die Tiefe. Wenn wir vom menschlichen Herzraum, also wenn wir außerhalb der Medizin, der reinen Biologie vom Herzen, das ist ein relativ klarer Zugang, aber wenn wir darüber hinaus in die Tiefe unseres ganzen Menschseins, also auch von den spirituellen Traditionen, von Herz sprechen, benutzen wir eine bestimmte Landkarte. Also von uns. Im Unterschied zur Arbeit mit Bewusstseinszuständen, was wir häufiger in buddhistischen Traditionen haben, wo wir sagen, okay, ich bin im Zustand der Verwirrung, ich bin im Zustand der Verblendung, ich bin im Zustand des Gewahrseins, ich bin im Zustand der Stille, ich bin im Zustand des Erwachens, ich bin im Zustand des Zeugenbewusstseins, also was alles wahrnimmt. Es sind Zustände, es ist keine Landkarte in dem Sinne. Es sind Zustände, in denen wir uns befinden. Und wenn wir sagen, okay, wir machen einen Retreat zum Herzraum, dann ist es eine Landkarte, die da im Hintergrund ist, die ich nicht nenne. Aber das ist die Landkarte dahinter, dass das Herz nicht im Bauch ist oder nicht auf der Spitze des Kopfes. Bedeutet, diese Landkarte ist relativ. Wir haben in der Meditation zwar den Zugang zu diesen Qualitäten, ich gleich skizzieren will, oder einige davon, über unser Herzzentrum in der Mitte des Brustraums, wovon das Herzchakra im Energiesystem des Yoga oder des Tantra ein Aspekt ist, aber nicht alles. Zugleich wirkt die Herzqualität im ganzen Menschsein. Wenn du liebst, liebst du mit allen Fasern. Wenn du wütend bist, bist du mit allen Fasern wütend. Dann sagst du nicht, meine rechte Hand ist wütend und meine linke noch nicht. Dann bist du wütend als ganze Person oder glücklich als ganze Person oder traurig als ganze Person. Das heißt aber auch die Herzqualitäten von zum Beispiel Wärme oder Öffnung oder Verbundenheit, du fühlst dich als ganzes Wesen verbunden, nicht mit dem Rücken verbunden und vorne getrennt. Das ist eine ganzheitliche Erfahrung. Heißt, diese Zentren in uns Menschen gilt übrigens auch für die Chakren. Aber diese Zentren in uns Menschen, wie zum Beispiel, wir haben die Tage gestern mit dem Yin-Raum, ist ein anderes Zentrum, dieses Yin-Zentrum, ja, oder Hara, ein bisschen anderer Zugang vom Zen, dieses Bauchzentrum, das Erdung, Kraft, Power, Präsenz, das qualifiziert. Ja, und Herz hat andere Qualitäten, Wärme, Verbundensein etc. So, wir erleben die immer ganzheitlich. Das ist ein Zugang, das ist wie ein Tor und dann bist du drin und dann ist alles so. Wenn du ganz im Yin-Raum bist, spürst du unter Umständen alles als wow, weit oder riesig oder Urgrund, je nachdem ihr es gespürt habt, Erde, Leidenschaftlichkeit, Präsenz. Und Herz ist deshalb auch so ein Tor. Ja, wir hatten die Tage das vom doppelten Tor des Körpers, hier wieder das Tor, das finde ich hilfreich. Und wenn wir durch das Herztor zu uns gehen, unsere Tiefe und in unsere Fülle kommen, dann können wir natürlich einen ganzen Fächer von Qualitäten wahrnehmen. Das ist unermesslich reich. Und manches ist spezifisch und so spürbar, genau weil wir das Herz als Tor nehmen und nicht das Becken oder den Kopf. Oder gestern hatten wir eigentlich noch ein anderes Tor, den Zentralraum vor der Wirbelsäule. Wir haben so die vier ganz großen Zentren. Bauchzentrum, Herzzentrum, Kopfzentrum kann man auch mitarbeiten. Ist hochinteressant, was da passiert. Und Zentrum vor der Wirbelsäule. Und ich mag das reduzieren oder zentrieren auf vier ganz große Qualitäten, was das, ich nenne es so, was das Herz vermag. Und natürlich ist das überhaupt nicht vollständig. Ihr kennt selber viele Erfahrungen. Das Herz ist zunächst mal, um mal durchzustreichen, was es nicht ist, also Herzzentrum in diesem spirituellen, ganzheitlichen Sinne, ist nicht ein sensibler Ort unseres Liebenkönnens, uns Verliebens und Verwundbarseins und Fühlens und immer wieder in Emotionen reinpurzeln. Das ist definitiv nicht Herz. Es gibt ein paar Verbindungen dahin, aber das Herz ist viel mehr. Gute Botschaft. Also, was das Herz kann, und das erste ist schon gleich radikal, was das Herz vermag, wenn wir da tief hinein spüren und uns der Weisheit, der inneren Intelligenz des Herzens, des erwachten Herzens anvertrauen, dann ist das erste, auf was wir stoßen, oder in meinen vier Punkten ist das erste, ist aber etwas, das sie gleich berührt, das ist das heilige Nichtwissen. Das in einer ersten Berührung in die Tiefe unseres Herzraums streicht das Herz alles durch, was du weißt. Das ist ein völlig anderer Blick auf die Wirklichkeit. Das Herz glaubt nichts, erstmal nichts von dem, was du gedacht hast und was du lernst und kannst. Das ist völlig offen. Das ist ein Aspekt, weshalb manche buddhistische Traditionen das Leerheit nennen. Chögyam Trungpa beschreibt das super in seinem tollen Meditationsbuch vom meditativen Leben, Shambhala, der Weg des spirituellen Kriegers. Das finde ich sein Spitzenwerk, ganz toll zu lesen. Und das ist ein Kapitel über das verwundbare Herz. Hochinteressant. Er als Meister schreibt über das verwundbare Herz. Und diese Verwundbarkeit geht so, dass wir spüren, wenn wir tief in unser Herz spüren, das ist völlig leer. Das ist völlig offen. Und dann geht es weiter. Und er sagt, dann ist es erfüllt von Liebe. Und wenn es auf die Welt schaut, ist die Traurigkeit darin, weil es allen Wesen helfen will. Das sind Kurzform seine Erfahrung dazu. Also das heißt, es ist leer, das ist erstmal Platz, hört das positiv. Das heißt nicht wissen, deshalb nenne ich es mal heiliges Nichtwissen. Nicht wissen heißt nicht, du bist doof oder sich dumm stellen oder alles, was du gelernt hast, nützt nichts. Oder auch diese Schelte, die ihr manchmal vielleicht in spirituell oder Mindfulness-Kreisen, therapeutischen Kreisen auch finden könnt auf unseren armen Kopf. Wir brauchen bitte schön den Kopf, damit wir lebendig sind und denken und fühlen können. Also ohne Kopf kann ich zumindest nicht meditieren. Also wenn der real nicht da ist. Was wir damit meinen, ist, dass wir uns verhängen in unserem diskursiven Mind. Das ist aber was anderes. Der Kopf kann viel mehr. Und das bedeutet, dass in uns eine Offenheit sein kann, auch oder oft gerade, wenn wir viel wissen, wenn wir viel gelernt haben, wenn wir viel erfahren haben, was auch alles kostbar ist, dass aber wir gleichzeitig eine noch tiefere Offenheit haben, dafür, dass wir uns von nichts von diesem Wissen, gelernt oder erfahren, begrenzen lassen. Ja, ich weiß das alles. Aber ich bin heute völlig offen, völlig leer in diesem guten Sinne, völlig wach. Ihr könnt auch sagen, absolut interessiert an dem, wie sich mir Leben, Wirklichkeit heute zeigt. Ganz frisch. In der christlichen Tradition gibt es eine mystische Schrift aus dem Mittelalter, von der man niemand genau weiß, von wem sie ist. Deshalb heißt der Autor Anonymous oder sowas ähnliches. Die Wolke des Nichtwissens, vielleicht kennt ihr, die ist unglaublich nah an Zen. Die könntest du eigentlich einem buddhistischen Meister oder Meisterin unterschieben. Und in der Wolke des Nichtwissens steht der tolle Satz, halt in der christlichen Sprache, schenke mir Gott heute die Gnade eines vollkommenen Beginns, denn ich habe noch nichts getan. Das ist allerdings jemand, der sein Leben lang studiert und meditiert hat. Das ist diese Frische, ja. Shunryu Suzuki, der große Zen-Meister in Kalifornien gelebt hat, nennt es Zen-Geist, Anfängergeist. Gibt es auch ein Buch dazu von ihm. Ja, das ist heiliges Nichtwissen. Der weiß sehr wohl, dass er ganz viel schon gemacht hat und dass er was weiß. Aber er hat diesen Mut in diese Offenheit, dieses Not-Knowing, dieses noch nichts wissen des Herzens, der Herzqualität zu springen. Wow, heute nochmal ganz frisch. Weil, wenn wir in die Mechanik, in die geistige Dynamik von Naturwissenschaft zum Beispiel schauen, ist das eigentlich die Haltung der Forscherin, des Forschers. Wenn wir da reinbringen, dass wir schon zu viel wissen, dann konditionieren wir das Experiment oder die Studie. Wenn wir reinbringen, okay, wir brauchen ein bisschen Wissen, um es aufzustellen, aber dann ist es völlig offen. Gucken, was rauskommt. Und dann kann wirklich was auftauchen, sich zeigen. Also, das ist die erste Haltung unseres Herzens, ist Nichtwissen, diese Offenheit, was Neues zu wissen, ist die Chance, dass wir was Neues lernen. Sonst recyceln wir immer nur den alten Kram, den wir eh schon wissen. Das ist die Frische des Herzens. Gut. Das zweite ist, wie das Herz sich an etwas herantastet oder was das Herz der Wirklichkeit entgegenbringt, ist eine andere Haltung, die kennt ihr gut aus der Meditation. Und das ist, was ich nennen würde, Schauen. Contemplatio. Oder eben Awareness. Gewahrsein. Wahrnehmung, reine Wahrnehmung. Pure Awareness. Das ist das im Grunde, was wir in der Meditation rauf und runter machen. Eigentlich üben wir ständig mit einer Herzqualität. Natürlich, wie gesagt, nicht nur im Herzzentrum zugänglich ist, sondern über unseren Geist und vor allem auch über unseren Körper. Aber im Herzen sehr stark. Das Herz hat den Mut, das Herz ist sehr mutig, sehr powervoll. Das Herz hat den Mut, unbestechlich zu schauen. Wenn du dich tief entspannst in den erwachenden oder erwachten Herzraum in dir, kannst du dich selbst, die Welt und den anderen Menschen dir gegenüber unbestechlich schauen, ohne zu kritisieren, zu analysieren, aber die andere kann dir eigentlich nichts vormachen. In hohem Maß entwickeln das spirituelle Lehrerinnen und Lehrer, also wenn sie denn da sind, wo man sagt, die haben eine Herzensschau. Es gibt Menschen, da kommst du in den Raum, sitzt dich hin, du fühlst dich völlig von Wertschätzung getragen und gleichzeitig ist es absolut Diamanten. Du siehst, bis auf die Zellen nackt, das ist alles sichtbar. Ich habe das mal erlebt mit dem großen tibetischen Meister Namkhai Norbu, als er noch gelebt hat. Einer der ganz powervollen tibetischen Lehrer in Italien, der noch in Tibet geboren ist. Und der kam rein, der hatte Krebs und alles Mögliche schon gehabt und kam dann rein, powervoll, setzte sich vor ihn, 500 Leute im riesigen Zelt, dann nahm sie eine Sonnenbrille ab und hat minutenlang nur geschaut. Und da hatte das Gefühl, wow, ist alles transparent für ihn, alles, jeder Mensch. Und mit der Wertschätzung war kein Analysieren oder Verurteilen oder irgendwas. Das ist die Kraft des Herzens, nochmal die dritte Qualität, die ich gleich benenne. Und wir neigen dazu, aus unserem Geist konditioniert, das, was wir sehen, zu bewerten, zu beurteilen. Für meine Empfindung war für ihn, oder dann auch, wenn wir es zurückholen, für uns, wenn wir aus dem Herzen schauen, ist alles wertvoll. Jeder Schritt hat sein eigenes Recht. Und auch das Trödeln und die Verirrung, die Verblendung hat ihre eigene Schönheit. Trungpa nennt das ultimative Positivität. Also letztendlich ist es eine Positivität. Nicht im Sinne von positiv denken, sondern im Sinne von so tief schauen, dass du siehst, dass auch das Verrückte in der Welt das Recht hat, zumindest eine Zeit lang verrückt zu sein. Und darin seine Reise macht. Und sich darin hoffentlich weiterentwickelt. Das ist Schauen. Und die dritte Qualität, schon angedeutet, liegt nahe, könnt ihr euch denken, ist die Fähigkeit der Wertschätzung und der Wärme. Und eine Qualität, wie wir das dann beschreiben und fühlen, nennen wir Liebe. Ich taste mich extra so vorsichtig ran, weil das sonst wie so ein Stempel, Herzensliebe, draufkommt. Das stimmt nicht. Die Essenz des Herzens ist interessanterweise nicht Liebe. Auch wenn Liebe was ganz, ganz, ganz Kostbares ist. Die Essenz des Herzens ist dieses Schauen und damit Wahrheit. Die unbestechliche Fähigkeit des Herzens zu schauen ist, was das Herz schaut, ist wahr. Ist Wahrheit. Ja, die Essenz ist Wahrheit, die Wahrheit des Seins. Und aus dieser Wahrheit kommt Liebe als Wärme, als Strömung, als Emanation da draus. Ja? Das ist ein Energieflow, eine Strahlung, wenn ihr so wollt. Wärme, Liebe, Mitgefühl, etc. Ja, dahinter ist dieses wahre Schauen. Im kleinen, ganz konkreten Menschlichen kennt ihr das vielleicht, diese innere Struktur, wenn ihr spürt, vielleicht kennt ihr solche Menschen oder Beziehungen, da ist jemand in eurem Leben, der oder die euch wirklich warm liebt, aber zugleich fühlt ihr euch überhaupt nicht gesehen. Ihr fühlt euch weder verstanden noch erkannt und deshalb irgendwo kommt die Liebe nicht an. Die ist gut gemeint, aber die ist blind. Und will gar nicht sagen, dass wir davon immer frei sind, nicht eingeschlossen. Also das kann passieren, dass wir liebevoll sein wollen und helfen wollen und gut sein und Wärme und wir fühlen auch den anderen Menschen ihrer Kostbarkeit, aber wir verstehen ihn gar nicht. Weil so der Impuls, hey, halt mal inne, tritt mal zurück, schau mal, sieh mich, nimm mich wahr. Und daraus wird die Liebe geboren, die dann ankommt, die Stimme ist es. Ein Lehrer, der übrigens diese Herzensschau konnte, bei dem ich einige Zeit meditiert habe, und der sagte in Retreats immer wieder, wo Leute unterwegs waren, ja, ich möchte lieben. Ah, sagt er, vergiss es, brauchst du nicht. Nur schauen, schauen genügt. Wenn du schaust, kommt das Lieben von selber. Wenn du die Wahrheit schaust von einem anderen Menschen, liebst du, egal wer das ist. Wenn du den anderen nicht liebst, hast du ihn noch nicht erkannt. Das ist Friedensbotschaft, finde ich. Das ist das Potenzial des Herzens. Also aus diesem Schauen oder mit dem Schauen Wahrheit öffnet sich Wärme, Liebe, diese Strahlung, die wir erfüllen. Und das heißt überhaupt, das ist keine Emotion. Ja? Wir sind 10 Stockwerke tiefer unter Emotionen und Gefühlen im Zentrum des Menschseins. Und das heißt überhaupt nicht, dass wir dauernd lieben müssen. Oder das heißt überhaupt nicht, dass wir dem Herzen den Befehl geben könnten, sich zu öffnen. Das sind Bilder, Symbole. Das Herz macht eh, was es will. Das Herz ist die Königin. Dein Wille ist powerful, aber ist ein Diener des Herzens letztlich. Wir können den Willen als starkes Zugpferd vor das spannen, was wir lieben, was das Herz geschaut hat. Aber wir können nicht wollen, dass das Herz sich öffnet oder irgendwas macht. Das Herz sagt, was es will, was es tut. Von Reginald Ray, dem Lehrer für die somatischen Praktiken, gibt es das schöne Wort: Zu lieben bedeutet, deinem Herzen zu erlauben, zu fühlen, was es fühlt. Also in vollem Respekt für das, was du fühlst, zu sein und dich nicht zu zwingen zu lieben, sondern dieser Respekt ist Lieben. Und dann entwickelt sich, öffnet sich das Bestmögliche. Und vielleicht ist da ein Aspekt von Lieben und Wertschätzung drin, vielleicht aber auch was anderes. Vielleicht braucht dein Gegenüber gerade eine Art von Klarheit und nicht nur Wärme. Ja, und das vierte ist, das ist auch wieder herausfordernd, die sind alle wuchtig, finde ich, diese 4 Qualitäten, was das Herz vermag. Das vierte ist, das zeigt nochmal die enorme Tiefung, die uns eine spirituelle Praxis, und das ist ja das, was wir tun, gibt, als Abrundung oft von psychologischer Arbeit an sich selbst oder auch therapeutischer Arbeit an sich selbst etc. Ich bin ja selbst Therapeut und ich verbinde das auch, diese Arbeiten, weil wir letztlich eins sind und die Trennung eine Konstruktion zwischen Psychologie und Spiritualität. Nur ist es gut zu wissen, wann ich in welchem Bereich der Landkarte des inneren Kontinents bin, weil die Methoden ein bisschen unterschiedlich sind. Und das, was das Herz vermag, ist, wenn wir da tief hin erwachen, diesem Raum geben, ist, dass wir spüren, erfahren, dass alles, was wir immer im Außen gesucht haben, wovon wir oft einen langen therapeutischen oder sonst wie Weg gegangen sind, der auch wichtig war, zu meinen, dass andere uns es geben müssen, dass wir das in der Kindheit nie bekommen haben, dass wir all das, wonach wir verlangen im Außen, sei es materiell, aber auch in Beziehungen, und dass unser Herz das Tor dazu ist und die Quelle in uns. Wenn wir tief in unsere Essenz ankommen, spüren wir, dass wir voller Wertschätzung für uns selbst, für das Leben sind, erfüllt, sinnvoll, wesentlich, powervoll, zart, sensitiv, kreativ etc. Das ist alles in uns, und zwar nicht in uns im Sinne von, es liebt mich ja keiner, also mache ich selber. So diese Reduktion, diese singuläre Reduktion. Keiner liebt mich, also mache ich es. Ja. Sondern du selbst in deiner Manifestation als dieses menschliche Wesen, Frau, Mann, Kind, wie auch immer, bist dein einziges Tor zur Totalität des Lebens. Du kannst nicht an dir vorbei zur Fülle des Lebens finden. Eigentlich ist uns das so klar, klarer geht's nicht, aber wir rutschen trotzdem von dieser Einsicht weg. Wir verlassen uns und suchen alles mögliche andere. Also, du bist das Tor, das eigentliche Tor ist nicht nur Herz und Körper, sondern bist du. Dein Menschsein, deine Ganzheit. Und du bist das powervollste Tor und das eigentlich das Einzige zur Totalität des Lebens. In der christlichen Sprache, sei mir erlaubt, hier immer wieder auch beide verschiedene Sprachen, da ich in verschiedenen Traditionen geübt habe, kann ich so ein bisschen die Sprachen hernehmen. In der christlichen oder jüdischen Sprache heißt es, du kannst nicht an dir vorbei Gott finden. Passiert ja manchmal. Manche Traditionen und Religionen neigen dazu, die Menschen von sich zu entfremden und sie irgendwo ins All zu schicken. Das ist Krampf. Buddhistisch formuliert, du kannst nicht ohne dich erwachen. Du brauchst eine starke, auch entwickelte Ich-Persönlichkeit. Sonst sind wir krank, psychisch krank und nicht erwacht. Ja. Wir brauchen eine starke Ich-Persönlichkeit, um dadurch hindurch zu dem einzutauchen, was wir noch sind, zusätzlich noch mehr. Ja, wie Williges Jäger mal sagte, das Ego eines Zen-Meisters ist stark wie ein Löwe. Glaub ja nicht, das ist weg. War ein Schuss Selbstkritik drin. Ja, war auch zu spüren, wenn er in die Kraft kam. Und es dann wieder loszulassen. Das bedeutet, wieder eine gute Botschaft für uns, wir können, also erst tun wir mal gut dran, auch natürlich in unserem Leben und so weiter zu arbeiten, und biografische Arbeit ist immer sinnvoll. Nur, wenn wir dann in die Mindfulness oder Achtsamkeitspraxis oder an so einen Retreatort wie hier oder in die somatischen Meditationen eintauchen, dann können wir erfahren, jetzt ernte ich nochmal eine Frucht meines vielleicht langen Weges. Und hier kommt etwas zur Erscheinung, was mir keine Psychotherapie der Welt geben kann, nämlich, dass in mir mehr ist als das, was die Psychologie abdeckt. dass in mir die Quelle von all dem ist, was eine gute Therapie versucht zu entwickeln, zu heilen, zu entfalten etc. Und das ist der vierte Aspekt des Herzens, dass wir diese Fülle immer mehr spüren. Und interessanterweise werden wir dann frei für Beziehung. Dann ist nicht das okay, dann brauche ich die anderen ja nicht mehr. So, gibt Menschen, die das erstmal spüren wollen, vielleicht ein paar Jahre und in Langzeitretreats gehen, aber das sind ja sehr beziehungsoffene Menschen. Ich habe selber mal ein längeres Retreat gemacht, 6 Wochen zumindest nur, aber gut, in den Pyrenäen, ich habe mich selten so tief verbunden gefühlt mit allen Menschen, die mir irgendwie am Herzen liegen, wie dort. Weil ich so viel Zeit hatte, in diese Tiefe einzutauchen. Also das Meditieren allein, das kann dich abschneiden von den anderen, die Quelle im eigenen Herzen finden, von allem, was wir suchen, ist nicht ein Beziehung abwerten, sondern ist, deine Beziehungen zu befreien von dem Bedürfnis, ich möchte von dir geliebt werden. Das ist der Punkt. Die Beziehungen bekommen ihren eigentlichen leuchtenden Wert aus einer Freiheit des Liebens und Begegnens und nicht mehr von diesem inneren Bedürfnis, du musst mich aber lieben, sonst weiß ich nicht, wer ich bin. Das ist das, was diese Tiefung schafft. Und dadurch brauchen wir eine Art des Erwachens oder den Erwachensprozess und das Herz, das nicht schläft, das das sieht, dass das realisiert, damit wir ins Wir und in die Gemeinschaft finden und nicht ständig von irgendwem was wollen. Wenn ich jetzt vielleicht ein paar Sätze noch zum Abrunden mit Blick auf unsere Übungen, ich würde euch jetzt gleich gern hinführen zu 2 Meditationspraktiken, das eine im Liegen und das andere im Sitzen. Und das erste ist eine Übung von Caroline Fohl, das ist die Frau von Regina Drey, also eine tolle Lehrerin, ist gerade mit den Herzpraktiken, das heißt den Herzraum erforschen. Und ich führe euch so ein bisschen in die verschiedenen Richtungen im Herzraum zu fühlen, zu spüren, zu erforschen. Und wenn ich sage fühlen nochmal, ich benutze es ein bisschen manchmal als Alternative zu spüren oder wahrnehmen. Es geht nicht um Gefühle, wenn sie denn auftauchen, okay. Aber du musst nicht Gefühle haben, sondern du gehst einfach mit deinem Gewahrsein in der Aufmerksamkeit dort und dort hin und guckst, was da ist. Und dann im Sitzen würde ich euch die klassische somatische Herzpraxis anleiten, den Herzatem, also wo wir üben, zum Herzraum hin und dann in den Herzraum hinein zu atmen. Das ist eine powervolle Praxis, also sei da achtsam mit dir. Du musst nichts erwarten, du musst nicht all das spüren, was ich anleite, sondern so wie sie es dir zeigt, ist es völlig richtig. Und wir können ganz grob 3 Schichten in unserem Herzraum wahrnehmen, auch wieder Landkarte, ja. Die erste Schicht ist oft das, was wir aktuell fühlen, was wir spüren. Vielleicht ist es gerade kalt oder zu oder blockiert oder hat überhaupt keinen Bock auf diese Übung oder was auch immer. Ja, und dann spürst du halt das. Das ist so dieses. Vielleicht merkst du da drin aber auch andere Qualitäten. Dieser Raum ist eigentlich das, wie unser Herz antwortet auf die Situation oder Wirklichkeit. Ja, das ist so das wie die Resonanz ist, das, was wir unmittelbar fühlen. Jemand sagt irgendwas so, passiert was. Das ist diese äußere Schicht. Wie das Herz antwortet, die Reaktivität des Herzens. Ja? Wenn wir weiter nach innen gehen, spüren wir, da ist diese Strahlung, von der ich eben gesprochen habe. Das ist eine enorme Wärme oft. Die muss jetzt nicht emotionale Liebe sein, die kann einfach eine Strahlung von Verbundenheit sein. Die muss sich nicht liebevoll anfühlen. Also lass auch mal hier, im Sinne von Nichtwissen, deine Vorstellung von, wie sich das anfühlen müsste, gehen. Und guck, was wirklich da ist. Ja, da ist was von Verbundenheit, mit dir verbunden sein. Und wenn es nur das ist, ist ganz, ganz viel. Und vielleicht auch mit anderen, das kommt dann. Aber das ist eine Qualität von verbunden sein, anstatt von sich isolieren. Dran. Verbunden sein, wenn die sich tieft, ist die warm oder liebevoll oder mitfühlen, Mitgefühl und so weiter. Wenn wir noch weiter nach innen gehen, ist es oft wie ein klarer Brunnen. Und da ist so ein Gefühl von, huch, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Fühlt sich an wie, da ist nichts. Aber da ist was. Da ist unverstellte Offenheit. Da ist diese Freiheit des Nichtwissen, des Schauens, des völlig frisch, das ist die Essenz. Das ist nicht gefüllt mit irgendwas, was wir kennen. Das ist diese leuchtende Leerheit im Buddhismus, ja? Absolutes Bodhicitta genannt. Ja, absoluter erwachter Herzraum. Das ist das Herz, wo es eigentlich wach ist, wo es nicht schläft, wo es auch keinen Schlaf braucht. Das ist dieser Kern, diese Essenz, der innerste Brunnen. Ja, so dass wir diese drei Dimensionen haben. Das Absolute, gleichsam das Leuchtende, Freie, Erwachte. Drin das strahlende Wärme, Liebe, Verbundenheit, Energie. Und das Äußerste, das so resoniert und antwortet auf die Welt.